der übt zu gerne Rache, als dass er irgendwie mit Jesus irgendwas zu tun haben kann, weil Gott, weil Jesus einfach der Gott der Liebe ist, der nicht straft und der, ja, der einfach gut ist. Und das ist nicht der Vater, also das ist nicht dieser böse Vater, das, also nicht, dass der böse Gott sozusagen der Vater von dem guten Gott sein kann, der ja dann schließlich auch am Kreuz sterben musste, ne? Also kann nicht so gut sein. Und weil das Unrecht war, dass Jesus am Kreuz sterben musste, sind die Gebote des Alten Testaments oder halt diese jüdischen Gebote und die jüdischen Schriften aufgehoben und allein das Vertrauen an den guten Gott, an Christus, kann retten. So, das war seine These und er meinte auch ganz überzeugt von sich, dass er als Einziger das begriffen habe und Paulus hat es auch noch so ein bisschen gecheckt, deswegen waren Paulus' Schriften gut und deswegen ist er dann, genau, wollte er die Kirche reformieren und sie auf den guten Weg zurückführen und sozusagen sagen, es gibt zwei Götter und Jesus ist der Gute. Altes Testament nicht so gut. Also es hieß zu der Zeit noch nicht Altes Testament, muss man dazu sagen. Und genau, in seiner Heimat ist er auf jeden Fall mit der These abgewiesen und es, man munkelt, dass er sogar exkommuniziert wurde. Also ist er nach Rom gereist und hat der Gemeinde dort einen ganzen Haufen Geld gespendet, in der Hoffnung, dass das vielleicht funktioniert, ich weiß nicht. Und kam auch gleich mit einem geschlossenen Bibelkanon dahin und hat gesagt, ja, das ist das Lukas-Evangelium, können wir benutzen, aber ohne alttestamentliche Zitate. Und auch die paulinischen Briefe, die sind auch gut, aber die waren auch schon so antijüdisch bearbeitet worden. Also, dass da halt alles außen vor ist. Das Alte Testament sollte es ja sowieso nicht geben, das war ja vom bösen Gott. Genau, und das sorgte dann in Rom für großen Wirbel und eine heftige Auseinandersetzung damit, was man damit macht. Und die Kirchenväter, die fanden, also die hatten, man weiß nicht genau, ob sie drüber ob sie schon vorher drüber nachgedacht hatten, dass man so eine Bibel braucht oder gesammelte Schriften sozusagen oder ob das erst durch Markion kam und dadurch der Prozess beschleunigt wurde. Auf jeden Fall fanden sie die Idee dieser Beschränkung nur auf Paulus nicht so gut und haben sich dagegen gewehrt und haben sich dann sozusagen schon ein Stück weit auf den Kanon geeinigt, den wir heute haben, also und wollten damit eine gewisse, also von einer gewissen Beliebigkeit schützen. Also schon, dass es keine Beliebigkeit gibt, aber gleichzeitig war es der Versuch, auch einer gewissen Vielfalt Raum zu geben, sozusagen versuchen, einen Maßstab für ein Glaubensleben und für eine Religionsausübung zu haben, aber eben, dass das dann auch in verschiedenen lokalen Traditionen an verschiedenen Orten gelebt werden kann. Genau, und die Kirchenväter hatten sich dazu entschieden, das Alte Testament zu behalten, weil es die Offenbarungen Jahwes enthält, die in Jesus als Messias endgültig erfüllt werden und weil Gott in Christus gelitten hat am Kreuz und eben dieser Schöpfergott und Jesus eins sind. Und neben all den theologischen Argumenten, die man dafür oder dagegen auch finden kann, habe ich überlegt, ist auch gut, wenn ich sage, wieso ich es gut finde, dass das Alte Testament drin ist. Einfach weil mir selber zum Beispiel beim Alten Testament wichtig geworden ist, dass ich dadurch Gott als Vater nochmal viel tiefer verstehe und auch die Beziehung zwischen Gott als Vater, der liebt, aber der auch strafen kann und Jesus einfach viel besser nachvollziehen kann und auch einfach zum Beispiel die Psalmen und Hiob oder die Geschichten von Mose für mich so ein richtiges Zeugnis sind, wie ich authentisch meinen Glauben leben kann mit Gott oder eine Gottesbeziehung haben kann, dass ich sagen kann, wenn es mir scheiße geht, oder dass ich auch einfach irgendwie jubeln kann und Gott kommt mit allem klar. Deswegen ist es mir wichtig. Und und so wie bei Markion eben sein Bild von diesen zwei Göttern, sein Gottesbild auch geprägt hat, ist mein Gottesbild auch, also auch vom Alten Testament und vom Neuen Testament geprägt. Und an dieser Stelle stellt sich dann für jeden die Frage, wie unser Gottesbild geprägt ist und woher wir oder wem wir auch die Macht geben oder den Einfluss geben, unser Gottesbild zu prägen.
Noch kurz meine Notizen suchen. Die Valerie hat vorhin mit der Frage aufgehört, wem gibst du eigentlich die Autorität darüber, dein Gottesbild zu formen? So wie in Berlin der Professor sagt, eigentlich Altes Testament brauchst du nicht. Das brauchst du nicht, um dein Gottesbild prägen zu lassen. Er hat natürlich jetzt einen Gegenpart in Person von Valerie, die sagt, braucht man. Und irgendwann werden wir in der Zeitung wahrscheinlich nachverfolgen können, wie die Diskussion ausgegangen ist. Aber erstmal bist du heute Abend dran, um dir zu fragen, wem gibst du eigentlich die Autorität darum, dafür dein Gottesbild oder sagen wir mal deine Theologie zu prägen? Theo, Gott, Logie, Lehre, die Lehre von Gott. Jetzt könnte sich jemand von euch hier hinstellen und sagen, ich habe keine Theologie studiert, ich lese auch nicht solche Bücher, ich habe keine Theologie. Ich würde sagen, halt stopp, du hast eine Theologie. Die Art, wie du über Gott redest, ist durchzogen von Theologie. Das, wer Gott für dich ist, ist geprägt von einer Lehre über Gott. Das Ziel von dem, was Gott hier auf dieser Welt vorhat und was du da für einen Teil drin spielst, ist geprägt von einer Lehre auf Gott, also auf Gott bezogen. Und irgendeine Art von Theologie hast du. Die Frage ist nur, wie sehr bewusst hast du diese Theologie? Und weil es heute um den Lehrer geht, reflektieren wir das einfach mal so ein bisschen zusammen. Ich lasse jetzt einfach mal den Lehrer raushängen für die nächsten Minütchen. Mich hat durch meine Jugendzeit eine Frage begleitet, vor allem eine, und die war Mathe? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Wofür braucht man das? Also, wer von euch in der fünften bis zu sonst wohin war, hatte diverse Fächer, also ich kenne keinen Menschen, der nicht ein Fach hatte, wo er sich gedacht hat, wofür brauche ich das im Leben? Bei mir war es eben Mathe. Ich konnte das kleine 1x1, kann ich immer noch, komme ganz gut damit durch. Vor kurzem habe ich 3 Satz gerafft, das hat mir auch nochmal geholfen. Und aber damit kriege ich die meisten Sachen eigentlich hin, weil sonst habe ich einen Taschenrechner. Und die gleiche Frage muss man sich natürlich stellen, Theologie, die Lehre von Gott, wofür braucht man das im Leben? Welchen Sinn hat es, sich damit auseinanderzusetzen? Und die Frage ist eigentlich gut, die ist okay, sich zu stellen, wofür braucht man Theologie? Denn wenn in der Bibel von Lehrern die Rede ist, das haben wir in der Vorbereitung mal gecheckt, dann geht es darum, dass sie nicht eine Armada von Bibelschlaumeiern ausbilden, sondern lehren, was mit dem Leben zu tun hat. Also die Lehre soll eine Auslegung der Tradition sein, so dass die Leute aus der Gemeinde im Hier und Jetzt was damit anfangen können, weil es mit ihrem Leben was zu tun hat. Also soll sich irgendwie schon auf das Leben beziehen. Und in den letzten Jahrhunderten war Lehre in der Kirche ein extrem wichtiger Teil. In der Lehre ging es um das Ringen um Wahrheit. In der Moderne war sowieso das Ringen um Wahrheit das zentrale Motiv. Und da hat die Kirche mitgemacht. Unsere Zeit, oft genannt Postmoderne, manchmal Spätmoderne, ist eher von einer gewissen Skepsis geprägt. Nämlich der Skepsis, dass es eigentlich sowas wie Wahrheit überhaupt nicht mehr so richtig gibt. Wahrheit, wer kann schon sagen, was wahr ist? Wir sind davon geprägt, eher sozusagen wahr ist das, was ich persönlich als wahr erfahre, was ich persönlich spüre, was wahr ist. Das ist wahr. Also vielleicht war es früher so, dass Gott das große Ja zu deinem Leben gesprochen hat. Das musstest du glauben, weil in der Bibel steht's. Und in der Bibel steht, dass Gott dich angenommen hat, so wie du bist. Also glaub's. Und wenn du es manchmal spürst, ist es schön. Aber es geht vor allem darum, den Fakt, dass es so ist, zu glauben. Heute tritt das eher in den Hintergrund und wir wollen das eigentlich spüren. Wenn Gott mich liebt, dann will ich das hier drin spüren. Ob das auf irgendeinem Blatt steht, ist mir eigentlich relativ Wumpe. Ich will das hier spüren. Das ist eigentlich symptomatisch für, ich verallgemeine einfach mal uns, unsere Generation, dass die Erfahrung viel wichtiger geworden ist. Und ich kenne Leute, die eigentlich sagen, die Lehre, die Theologie, das, was auf den Blättern steht, das ist eigentlich nicht interessant. Denn das, was interessant ist, das muss ich hier drin spüren, das muss ich erfahren. Und das andere tangiert mich eigentlich nicht so. Und da stellt sich eben die Frage, ist die Lehre, so wie sie uns über viele Jahrhunderte in der Kirchengeschichte und in der Bibel begegnet, ist sie denn heute noch wichtig? Ist sie in Zeiten wichtig, in denen es vor allem um die Erfahrung geht? Braucht man die denn noch? Berechtigte Frage. Und ich möchte jetzt mal, ehrlich gesagt die Lehre verteidigen. Habt ihr euch vielleicht schon gedacht? Ich möchte die Stange hochhalten dafür, warum es meiner Meinung nach unfassbar wichtig ist, dass wir Theologie haben und Theologie betreiben, so nennt man das, Theologie treiben. Klingt komisch, ist aber so. Und ich möchte euch bitten, euch mal vorzustellen, dass ihr gerade in einem Ruderboot sitzt. Und falls ihr nicht wisst, wie man in einem Ruderboot sitzt, man sitzt da so und hat so, man hat Ruder in der Hand, ja, manchmal in beiden. Und dann macht man so, also ich bin ein extrem guter Ruderer, deswegen mache ich das mit meinem Arm hier so. Und man rudert mit dem Rücken, also hier ist mein Ziel und ich gucke nach hinten und rudere mich quasi nach hinten guckend nach vorne. Stellt euch mal vor, ihr seid gerade auf eurem Lebensweg und das ist kein Weg, den ihr lauft, sondern es ist ein Fluss und ihr rudert auf diesem Fluss. Okay, habt ihr so? Seht ihr euch? Vielleicht ist es gerade relativ gemütlich, vielleicht aber auch eher raue See, vielleicht schöne Umgebung. Vielleicht aber auch eher, ich will jetzt nicht besondere Orte nennen, die mir einfallen, aber stell dir das einfach mal vor. Du ruderst also. Und der jüdischen Tradition war es extrem wichtig, aufzuschreiben, wie sie Gott in ihrem Leben erfahren haben. Um es nicht zu vergessen, was ihre Väter mit Gott erlebt haben. Und diese jüdische Tradition, die haben wir Christen übernommen und wir haben irgendwann ein Buch rausgebracht, das heißt Bibel und beziehen uns seit vielen hundert Jahren darauf. Und da steckt so dieses, in den Zeilen steckt so was drin, das sagt, es gibt da eine Wahrheit, die hat ganz, ganz viele Menschen vor mir betroffen, die hat mein Volk vielleicht begleitet und die spüre ich vielleicht heute nicht mehr so arg. Aber trotzdem kann ich aus ihr Hoffnung gewinnen. Und deswegen schreiben wir es auf. Wenn ihr euch jetzt in eurem Boot sitzt, dann bedeutet Lehre erstmal, dass ihr zurückschaut auf das, was schon war. Und zwar nicht nur in eurem Leben, sondern das, was schon war im Leben unserer Väter und Mütter und vor allem derer, die eben zu biblischen Zeiten gelebt haben. Lehre bedeutet erstmal, nach hinten zu schauen. Und dann sieht man da zum Beispiel, wenn man ziemlich weit nach hinten schaut, dieses Kreuz, von dem immer alle reden. Dieses Kreuz, an dem ein Mann hängt, an dem er stirbt. Und wenn man ein bisschen weiter nach vorne schaut, dann sieht man diesen Stein von dem Grab, der weggerollt ist. Und man könnte sagen, das hat erstmal nichts mit meiner Lebensrealität zu tun, wie ich das heute erfahre. Aber man könnte auch andersrum denken, denn wenn man zurückschaut und sagt, dieser Gott, von dem ihr alle immer redet, den erfahre ich gerade in meinem Leben nicht. Da frage ich mich, wo ist der denn in all dem Leid? Wo ist dieser Gott? Oder dieser Gott, dessen neue Welt sich durchsetzen soll? Da frage ich mich, wo ist er denn in meinem Leben? Ich spüre seine Kraft gerade nicht besonders. Und dann sagen uns diese Menschen, die das aufgeschrieben haben, schau zurück auf dieses Kreuz, wenn du dich fragst, wo ist dieser Gott? Da am Kreuz ist er. Wenn du dich fragst im Leid, wo ist dieser Gott? Er hängt da und leidet mit. Und wenn du dich fragst, wo ist dieser Gott, wenn doch jetzt eigentlich seine Kraft gefragt wäre, wo sieht man denn, dass er eine neue Welt ins Leben erweckt? Dann sagen sie dann, schau da zurück zu diesem Stein, der vom Grab weggerollt ist und wo ein Mann rauskommt und den Tod überwunden hat. Lehre bedeutet, zurückzuschauen und dem, was passiert ist, einen Stellenwert in unserem Leben zu geben, weil darin gesagt wird, dass Jesus zum Beispiel gestorben und auferstanden ist, was Einmaliges ist, was einmal passiert ist, aber es trotzdem Gültigkeit hat für uns. Und das ist eine Gültigkeit, die gegen meine Erfahrung manchmal steht. Ich erfahre das nicht täglich, dass Gott so sehr mitleidet wie am Kreuz. Ich erfahre das nicht täglich, dass er so eine Kraft hat, dass er sogar auferstehen kann. Aber es ist was, auf das ich mich beziehen kann, wenn ich zurückschaue und sehe, da hat Gott aber eine ordentliche Marke gesetzt, die auch noch für heute gilt. Und deswegen bedeutet Lehre erstmal zurückschauen, um etwas zu finden, worauf ich ein Fundament habe, wo ich heute aufbauen kann. Nun ist aber der zweite Punkt davon, dass Lehre bedeutet, auch mal anzuhalten mit dem Ruderboot und das, auf das man schaut, genau unter die Lupe zu nehmen. Weil man vielleicht die Erklärung davon, wie Jesus am Kreuz gestorben ist oder die Erklärung davon, wie er auferstanden ist, nicht mehr so richtig peilt. Weil man sagt, das macht doch keinen Sinn, wie ihr das erklärt. Dann darf man in seinem Ruderboot einfach mal stehen bleiben und sich diese einzelne Lehre genau unter die Lupe nehmen. Es gibt eine ein bisschen traurig-komische Begebenheit, die ich euch kurz erzählen möchte. Es gab nämlich einen Forscher namens Leon Festinger und der hat so religionspsychologische Forschung betrieben. Und er hat sich als Schein zum Mitglied einer Sekte gemeldet und hat da mit denen mitgelebt. Und diese Sekte hat die baldige Zerstörung der Welt durch Außerirdische vorausgesagt. Er hatte da ein genaues Datum und alles. Und er hat halt mit denen das einfach zusammen gelebt. Und der Tag ist gekommen, aber es ist nichts passiert. Und diese Sekte war dadurch eigentlich gar nicht so sehr verunsichert, sondern die haben sich halt gedacht, naja, die Welt ist nicht untergegangen, wahrscheinlich haben wir genug gebetet, dann müssen wir jetzt einfach noch ein bisschen mehr Missionen betreiben und dann klappt es schon mit dem Weltende. Das heißt, die haben sich lieber ihre Welt dann eben ein bisschen schön geredet, sozusagen gesagt, da haben wir unseren Teil daran, wir müssen unsere Umwelt einfach nur ein bisschen noch weiter verändern, die missionieren, dann läuft es schon. Aber ihre eigenen Überzeugungen haben sie nicht aufgegeben, weil ihre eigenen Überzeugungen viel zu stark waren. Der hat dann eine Theorie daraus gemacht und hat es kognitive Dissonanz genannt. Kognitive Dissonanz bedeutet, dass du manchmal an Sachen so sehr festhängst, dass auch wenn völlig widersprüchliche Dinge passieren, du einfach denkst, nö, das ist jetzt nicht passiert. Der hat nicht mein Stück Kuchen gegessen. Das kann nicht sein. Und ich finde es das Besondere an der Theologie, der Lehre von Gott, dass sie sagt, du darfst anhalten und das, woran du Fragen hast, was scheinbar keinen Sinn mehr macht, unter die Lupe nehmen. Du darfst Fragen stellen, du darfst Zweifel daran haben, du musst es nicht einfach annehmen und weiter paddeln, auch wenn es keinen Sinn mehr zu machen scheint. Wer in christlicher Hinsicht zweifelt und Fragen stellt an die Lehre, der stellt eben Fragen an die Lehre von Gott. Denn wir haben nicht, die Theologie sagt nicht, es gibt diese eine absolute Lehre und wenn du genau den Wortlaut nachsprichst, dann passiert das alles. Sondern sie sagt eben, Gott an sich ist das übernatürlich krasseste, was es gibt. Und wir versuchen es in menschliche Symbole und Formen zu packen. Und die sind in sich aber auch beweglich. Wir glauben, wir wollen an einen lebendigen Gott glauben. Und da können wir ihn nicht komplett in unsere Kategorien fassen. Deswegen dürfen wir zweifeln und fragen. Und es geht nicht darum, dass du an deinen Glauben glaubst, sondern an einen lebendigen Gott. Nicht an die Art, wie du glauben möchtest, sondern an einen lebendigen Gott. Deswegen dürfen wir anhalten und Dinge unter die Lupe nehmen. Also du sitzt in einem Ruderboot, guckst zurück. Das, das kann deinen ganzen Weg prägen, auf dem du dich auf dem Fluss bewegen möchtest, aber du darfst auch mal anhalten und dir eine Lehre genau anschauen, wenn sie scheinbar keinen Sinn mehr macht. Du könntest jetzt aber auch sagen, meine Lehre, die du hast, die hat sich im Leben bewährt, die macht Sinn, ich brauche mir da nicht viel Gedanken drüber machen, meine Beziehung zu Gott ist gut, ich erfahre das, warum sollte ich mich mit der Lehre auseinandersetzen? Gute Frage. Dritte Antwort. Lehre bedeutet, dass du dich auch mal in deinem Bootchen aufsetzen darfst und dich umschauen kannst. Nach vorne, zur Seite, hinten den Blick schweifen lassen. Vielleicht kennt ihr das, dass du plötzlich auf Dinge achtest, weil du sie kennst. Der Markus Schumacher hat mir letzte Woche erzählt, dass er sich gerne so YouTube-Videos anschaut, in denen verschiedene Filmtechniken erklärt werden und dann immer ganz glücklich ist, wenn er irgendeinen Film guckt und die Filmtechnik plötzlich erkennt, die dahinter steckt, wie die es gemacht haben. Oder bei mir war es so, als ich Musikleistungskurs in der Schule hatte, sind wir durch die ganze Musikhistorie gegangen und haben gelernt, einzelne Motive rauszuhören, einzelne Instrumentkombinationen und so weiter. Und für mich war klassische Musik davor ziemlich langweilig. Aber als ich auf diese Dinge aufmerksam gemacht wurde, war da plötzlich was ganz Neues zu entdecken. Oder wenn man zum Beispiel weiß, dass in Frankfurt an jeder Ecke ein Ghost auf einen warten kann, an jeder Mauer oder an jedem großen, wer jetzt Fragen guckt, müsst ihr euch noch in Frankfurt ein bisschen einführen lassen, haltet Ausschau nach dem Ghost. Jetzt stellen sich alle Fragen, das ist gut. Also, wenn man auf irgendetwas aufmerksam gemacht wurde, dann sieht man plötzlich mehr. Und Lehre ist eigentlich ein Raster, durch das man sein Leben sieht. Das heißt, wenn du bestimmte Dinge weißt oder denkst zu wissen, dann nimmst du die in der Regel in deinem Leben auch wahr. Ist einfach so. Wenn du zum Beispiel denkst, dass Gott nur in der Kirche zu finden ist, dass man nur in der Kirche mit ihm wirklich Kontakt haben kann, dann wirst du vielleicht draußen in der Natur oder in deinem Job, im Studium schöne Erfahrungen machen, aber du wirst sie nicht mit Gott verbinden. Wenn du denkst, dass es bedeutet, mit Gott zusammen zu leben, dass man sich besonders gut fühlt, dann wirst du wohl nicht entdecken, dass Gott besonders bei denen ist, die Schwächeperioden durchmachen, dass er besonders im Leiden da ist. Was wir über Gott denken, formt das, wie wir ihn auch dann in unserem Leben erfahren. Das ist das, was ich sagen möchte. Und ich möchte euch dazu einladen, euch über eure Theologie Gedanken zu machen, weil es euer Raster von dem, was ihr wahrnehmt, wenn ihr da auf eurem Ruderboot sitzt, weitet. Und zum Schluss möchte ich euch dazu ein Beispiel von einem Menschen erzählen, der das ganz dramatisch eigentlich erlebt hat. Es geht um Martin Luther, allseits bekannter Mann, wir haben ihm viel zu verdanken. Und es geht um seine ganz persönliche Gotteserfahrung, die viel in seinem Leben verändert hat und im Leben anderer Christen auch. Die katholische Kirche hat zu der Zeit, als Luther gelebt hat, nicht gelehrt, dass die Menschen sich den Zugang zum Himmel durch gute Werke verdienen müssten. Das haben sie nicht gelehrt. Das ist das, was man manchmal so platt hört. Aber sie lehrten, dass der Mensch zuerst das tun muss, was in seiner Kraft liegt, und dann Gott das tun kann, was er sowieso tut, gnädig sein. Aber der Mensch muss dafür erstmal das tun, was in seiner Kraft steht. Das Heil bleibt also ein reines Geschenk, aber es gibt eine Vorbedingung des Menschen. Und die Vorbedingung war, dass man beim Sündenbekenntnis echte Reue empfindet. Also wenn man Gott sagt, ich bin ein Sünder, dann musst du echte Reue empfinden. Und echte Reue ist es, wenn sie aus Liebe zu Gott entspringt und nicht aus der Angst vor ihm. Das ist echte Reue. Und Martin Luther war ein ziemlich ehrlicher Mensch und hat in sein Herz reingeschaut und hat gesagt, eigentlich ist das bei mir nicht echte Reue, weil ich mache das nicht aus Liebe zu Gott, mein Sündenbekenntnis, sondern ich habe verdammt Angst vor dem. Ich glaube, dass dieser Gott dass ich vor diesem Gott nicht bestehen kann. Ich bin auf keinen Fall, kann ich diese Liebe zu ihm empfinden. Ich weiß nicht, wie der das von mir fordern kann. Ich kann es nicht machen. Und so hat Martin Luther dann sein Leben eigentlich eher in Angst vor Gott geführt, weil er gemerkt hat, ich kann diese Liebe zu diesem Gott in mir nicht schaffen. Und das bedeutet wohl, dass er mir sein Heil auch nicht schenkt. Und dann kennt ihr vielleicht, dass man bei Luther sagt, dass er so ein Turmerkenntnis hatte, also dass er in seinem Studierstübchen saß und gerade an einer Römerbriefvorlesung gearbeitet hat. Und da hat er ganz viel über den Begriff Gerechtigkeit Gottes nachgedacht. Und er hat diesen Begriff immer ganz angsteinflößend verstanden, weil er gedacht hat, vor Gott, da kann ich nicht gerecht sein. Ich bin ein Sünder, ich kann ihn nicht lieben. Und durch Psalmenvorlesungen hat sich bei ihm was Neues angebahnt. Da stand dann irgendwie in einem Psalm zum Beispiel, Gott, errette mich durch deine Gerechtigkeit. Da muss irgendwie Gerechtigkeit Gottes auch was Gutes sein. Und er hat dann ganz viel über den Römer 1,16 meditiert. Da steht, die Gerechtigkeit Gottes wird im Evangelium offenbart. Welche kommt aus Glauben in Glauben? Der Gerechte wird aus Glauben leben. Und er hat ewig viel über diese griechischen Worte nachgedacht. Und dann ging ihm plötzlich auf, das ist dann eine völlig grammatikalische Erkenntnis, dass dieser Genitiv, der da steht, nicht ein Genitiv Subjektivus, sondern ein Genitiv Objektivus ist. Das heißt, das war erstmal seine Erkenntnis. Wir können da später drüber reden, was genau das bedeutet, aber es hieß eigentlich, dass es um eine Gerechtigkeit geht, die vor Gott gilt, die aber Gott selbst schafft. Und das hat er durch die Grammatik irgendwann erkannt. Also er erkannte dadurch, dass Gott diese Gerechtigkeit selbst schafft und dass er die nicht schaffen muss, dass es nichts ist, was Gott von ihm fordert. Und das hat ihm plötzlich einen ganz neuen Zugang geschaffen, weil er gemerkt hat, Gott selbst schafft auch die Liebe in ihm. Gott selbst schafft die Dankbarkeit in ihm und vor allem kann er und muss er keine Vorbedingungen für sein Heil erfüllen. Das führte bei ihm zu einem ganz neuen Gottesbild. Aus dem unerbitterlichen Richter, aus dem Strafenden, wurde ein liebender Vater. Aus Heilsungewissheit wurde Heilsgewissheit. Und aus der ständigen Selbstbetrachtung wurde der Blick auf Christus. Aus dem Richter wurde der Erlöser. Und das hat bei ihm, diese Lehrveränderung hat bei ihm den Blick völlig geweitet. Er hat vorher nur den strafenden Gott gesehen, weil er nur den kannte. Und eben aus der Mischung, aus Erfahrung, dass er damit nicht leben konnte, dass er gesagt hat, ich muss das unter die Lupe nehmen. Und dann einer völlig trivialen exegetischen Erkenntnis, diese Mischung hat bei ihm diese Wende geschaffen, die ihm völlig den Blick geweitet hat für seine Umgebung. Lehre ist das Raster, durch das du auf Gott und die Welt schaust. Du sitzt also in deinem Bootchen, ruderst. Und Lehre bedeutet, dass wir zusammen zurückschauen und sagen, was ist denn außerhalb unserer Erfahrung? Lass uns nicht nur auf unsere Erfahrung schauen. Es bedeutet aber auch, dass wir es in die Hand nehmen dürfen, unter die Lupe nehmen dürfen und sagen, hey, wenn das nicht passt, dann will ich es mir ganz genau anschauen. Und dann kann es dazu führen, dass dein Raster, durch das du Gott und die Welt wahrnimmst, sich weitet. Und deswegen möchte ich dir jetzt eine kleine Aufgabe mit nach Hause geben. Wenn deine Erfahrungsalltagswelt dir gerade ein Thema vor die Füße wirft, gerade in dir was aufwirft, wo du sagst, es macht doch keinen Sinn, Gott, ich komme damit nicht klar, dann geh dem nach. Dann nimm dir dieses eine Thema und wenn du 2 Jahre dafür brauchst, ein Buch dazu durchzulesen, dann mach das. Lass das Thema nicht weiter die ganze Zeit an dir nagen oder rede mit jemandem drüber. Nimm das Thema. Und wenn du eigentlich gar nicht so ein Thema hast, was dich so sehr umtreibt, aber du merkst, da ist eins, das interessiert mich, das weckt mein Interesse. Wenn du spürst, es könnte dir vielleicht dein Raster weiten, wie du Gott und die Welt siehst, dann nimm das doch auch mal unter die Lupe. Das ist meine Empfehlung des Abends. Und jetzt übergebe ich an die Moderatoren.
Ja, genau, jetzt geht's so in die kleinen Gruppen und wir haben euch 3 Fragen mitgebracht. Da könnt ihr euch dann 5 Minuten lang Gedanken drüber machen. Und genau, und dann am besten, wenn ihr Lust habt, ein Ergebnis vorstellen, jeweils in der Gruppe. Ja. Genau, die erste Frage ist: Wie viel Deutungsfreiraum braucht ihr? Wie viel Orientierung? Welches Verhältnis ist gut dabei?
Ja, Gruppe 2 darf sich mit der Frage beschäftigen: Auf welche Art und Weise setzt du dich persönlich mit deinem Gottesbild und Glaubensverständnis auseinander? Was hilft dir dabei?
Und das dritte ist, wie kann man Quellen bewerten? Welcher Maßstab ist dabei nützlich? Ja, und wir würden vorschlagen, dass wir einfach 3 Gruppen bilden. Am besten eine Gruppe hier.